Auf der Autobahn vor mir fährt ein Wohnmobil. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, steht da in großen Lettern drauf. Die Botschaft ist klar und sie ist einfach. Kauf dir dieses Wohnmobil und alle deine Reiseträume werden in Erfüllung gehen. Träume. Es geht um Träume. Ich habe da gerade so einen Ohrwurm.
Zurück in unseren Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum, zurück in Zeit und Raum, war ein Traum, ein Traum. Manchmal fällt's noch schwer, dann schau ich uns hinterher, zurück und kann ich's trauen, war ein Traum, ein Traum.
Ein Traum, ein Traum. Zurück in Zeit und Raum war ein Traum, manchmal fällt's noch schwer, dann schau ich uns hinterher, zurückholen kann ich's kaum, war ein Traum, ein Traum. Das Wort Traum löst ja erst einmal meistens positive Gefühle aus. Das sind Verbindungen wie Traumhaus, Traumreise, Traumfrau, Traummann und natürlich dann Traumhochzeit. Es klingt auch ein bisschen mit, das ist alles eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Auch das schwingt mit, wenn wir von Träumen reden. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter diesem schillernden Begriff Träume? Zunächst einmal gibt es ja die Schlafträume. Vorhin die Frage, was habt ihr letzte Nacht oder das letzte Mal, wo ihr euch daran erinnern könnt, geträumt, bezieht sich darauf. Schlafträume. Und wenn wir schlafen, dann träumen wir. Manche Leute behaupten ja steif und fest, sie würden nicht träumen, aber das ist wissenschaftlich widerlegt. Jeder träumt, auch wenn er sich nicht daran erinnern kann. Die Frage ist dann, wenn man aufwacht, kann man sich an den Traum erinnern und war das ein schöner Traum, den ich hatte, oder war das eher ein Albtraum? Möchte ich den Traum gerne weiter träumen oder am liebsten schnell wieder vergessen? Träume, das wissen wir, sind Gegenstand der Forschung und vor allen Dingen auch der Psychologie. Und Träume haben immer etwas mit uns selbst zu tun. Hermann Hesse hat einmal diesen schönen Satz gesagt, niemand träumt etwas, was ihn nicht angeht. Es macht also Sinn, sich mit Träumen zu beschäftigen, mit den eigenen Nachtträumen zu überlegen, was sie einem vielleicht zu sagen haben. Und Petra hat ja schon dazu eingeladen, redet ruhig darüber nachher beim Kaffee trinken, welche Träume euch beschäftigen. Das sind die Nachtträume. Daneben gibt es auch Tagträume. Also Träume, die wir uns mehr oder weniger herbeiwünschen, herbeiträumen. Wunschträume. Da gibt es zum Beispiel dieses berühmte Haus am See, von dem Peter Fox träumt. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg, ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen, meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen, wenn ich dran denke, kann ich es kaum erwarten. Und wenn sich ein Wunschtraum erfüllt, dann wird er zur Realität, dann ist es kein Traum mehr, dann ist es Realität. Aber nicht immer ist die Realität so schön, wie der Traum war. Manchmal ist das, was man sich erträumt hat, nachher gewöhnlich. Zum Beispiel wie ein neues Auto, das man sich gekauft hat, was man am Anfang noch ganz toll findet und stolz überall zeigt. Und irgendwann kriegt es eben auch seine Schrammen und wird gewöhnlich. Oder die neue Beziehung, die am Anfang ein Traum war. Später wurde sie vor allen Dingen anstrengend. Manchmal ist es auch gut, dass nicht jeder Wunschtraum Wirklichkeit wird. Träume sind Schäume, heißt es nicht umsonst. Das sind Zukunftsträume, die Menschen haben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Träume, die wir schon erfahren haben, die in der Vergangenheit liegen. Also jeder von uns hat, glaube ich, schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass er sagen kann, das war traumhaft. dieser Reise, dieser Urlaub, dieses Fest, diese Begegnung, ach, ein Traum, ein Traum. So wie Bosse das in seinem Lied singt, erinnert sich an etwas. Das war ein Traum, den kann ich nicht festhalten, der ist vorbei. Traumhafte Erlebnisse bleiben in Erinnerung, sie verklären sich auch mit der Zeit, aber sie sind auch ein bisschen sowas wie eine Schatzkiste, in die man von Zeit zu Zeit reingucken kann, so wie in ein Fotoalbum, das man aufschlägt und wo man dann miteinander auf der Couch sitzt und sagt, weißt du noch damals, ach guck mal, als wir geheiratet haben, wie jung wir da noch waren und als die Kinder noch klein waren und als wir diese tolle Reise gemacht haben, Träume als Erinnerungen. Was aber, habe ich mich gefragt, ist, wenn wir nur noch Träume aus der Vergangenheit haben? Und ich bin ja jetzt auch in einem gewissen Alter, ist es eine Frage des Alters, dass man als junger Mensch vor allen Dingen Zukunftsträume hat und als älterer Mensch vor allen Dingen Erinnerungsträume? Wovon träumst du? Hast du noch Träume? Und Gott? Redet Gott eigentlich in Träumen zu uns? Im ersten Buch der Bibel wird in einer großen Selbstverständlichkeit davon geredet. Gott erscheint Menschen im Traum und er lässt sie Bilder sehen, deren Bedeutung etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Ganz besonders auffällig ist das in der Geschichte von Josef. Josef war ein Sohn von Jakob. Jakob hatte 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen. Aber Josef war sein Lieblingssohn. Er hatte ihn erst spät bekommen und das von seiner Lieblingsfrau Rahel. Und Josef wurde bevorzugt behandelt im Haus. Er bekam die schönsten Kleider von allen. Wenn man sich diese Familienkonstellation mal einfach so vorstellt, dann merkt man schon, da ist jede Menge Konfliktpotenzial drin. Und so war es auch. Die Brüder von Josef hassten ihren kleinen Bruder, Papas Liebling. Ich möchte euch gerne den Text dazu vorlesen aus Genesis 37, die Verse 3 bis 11. Jakob liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er ihn im hohen Alter bekommen hatte. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie alle. Daher hassten sie Josef und konnten kein friedliches Wort mehr mit ihm reden. Einmal hatte Josef einen Traum und erzählte seinen Brüdern, was er geträumt hatte. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sagte ihnen, hört euch an, was ich geträumt habe. Wir banden Garben auf dem Feld. Plötzlich richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Eure Garben stellten sich um meine Garbe herum und verneigten sich. Da sagten die Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden und über uns herrschen? Ihr Hass auf ihn wurde noch größer, weil er sowas geträumt hatte und sagte. Und Josef hatte noch einen anderen Traum und auch den erzählte er seinen Brüdern. Er sagte, hört zu, ich hatte noch einen Traum. Ich sah, wie sich Sonne, Mond und 11 Sterne tief vor mir verneigten. Als er seinem Vater und seinen Brüdern davon erzählte, fuhr sein Vater ihn an und sagte, was für ein Traum. Sollen wir etwa kommen, ich, deine Mutter und deine Brüder, und uns vor dir verneigen? Seine Brüder wurden eifersüchtig, nur sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Was für eine Geschichte. Und wer in der Bibel kundig ist, weiß, was danach passiert. Das Unheil nahm im Grunde dann seinen Lauf. Fernab von zu Hause planten die Brüder Josef, uns umzubringen. Und es war letztlich nur der Vernunft des Ältesten zu verdanken, dass es nicht zum Mord kam. Stattdessen schmissen sie Josef in eine Grube und verkauften ihn an eine Karawane, die nach Ägypten zog. In Ägypten machte Josef Karriere. Er wurde Diener im Haus eines hohen königlichen Beamten und er war so geschickt und fleißig, dass er schon bald eine leitende Position bekam. Dann der Rückfall. Die Frau des Ägypters mit dem Namen Potiphar, in dessen Haus er diente, hatte ein Auge auf den schönen Josef geworfen. Und weil dieser nicht wollte, drehte sie den Spieß kurzerhand um und beschuldigte ihn der sexuellen Belästigung. Josef landete im Knast, wo er mehrere Jahre verbrachte. Doch auch im Gefängnis nahm seine Geschichte noch eine gute Wendung. Er gewann das Vertrauen des Gefängnisaufsehers und er entwickelte eine besondere Begabung. Er konnte die Träume anderer Menschen deuten. Diese Fähigkeit führte schließlich dazu, dass Josef am Hof des Pharaos landete. Ihm gelang nämlich, was kein anderer schaffte. Er konnte die nächtlichen Traumbilder des Pharaos verstehen, er konnte sie deuten und er konnte daraus Handlungsempfehlungen geben, was zu tun ist. Aus dem Knast direkt in den Palast. Was für ein Wechsel. Josef wurde zur rechten Hand des Pharaos und er wurde anerkannt und reich. Und dann ein paar Jahre später, da begegnet er auch seinen Brüdern wieder. Ausgelöst durch eine Hungersnot waren die nach Ägypten gezogen, um Nahrung zu organisieren. Und es gab dann einiges hin und her, aber am Ende der Geschichte legen sich die Brüder in den Armen, weinen miteinander und versöhnen sich. Eine alte biblische Geschichte, eine spannende Geschichte, wie ich finde, eine Geschichte auch mit einem Happy End. Was hat die eigentlich mit uns zu tun? Ich möchte mit euch drei Stationen entlang gehen. Die erste heißt Großträumen. Großträumen. Meine Güte, was hatte der Josef für große Träume? Seine ganze Familie soll sich vor ihm verbeugen, verbeugt sich im Traum vor ihm. Der Junge war gerade 17 Jahre alt. Kann man gegen Träume an sich ja nichts sagen, aber war das nun naiv oder war das Größenwahn, dass er das auch noch erzählt, dass er den Traum nicht einfach für sich behält? Das muss doch provozieren. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, mit dem ich zusammen Zivildienst gemacht habe. Der hatte ein Foto von sich selbst an seiner Zimmertür hängen. Und unter dem Foto stand drauf, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Ich fand das damals ein bisschen übertrieben. Und doch, es ist wichtig, große Träume zu haben. Wenn wir immer nur klein von uns denken, dann bleiben wir auch klein. Wenn wir immer nur auf das schauen, und dazu neigen ja viele Menschen auch, was wir nicht können, dann verlieren wir den Mut, auch mal Neues auszuprobieren und Schritte zu gehen. Es sind die großen Träume, die uns motivieren, uns Anschub geben, gerade dann, wenn es schwierig wird. Diese Haltung zu entwickeln, das war es noch nicht, da geht noch was. Nur so werden Fußballspiele auch in der Nachspielzeit noch entschieden. Da geht noch was. Nur so lassen sich Hindernisse überwinden. I still haven't found what I'm looking for. Ich habe immer noch nicht gefunden, was ich suche. So heißt es in einem Song von U2. Und da geht es um diese heilige Unzufriedenheit, die uns letztlich auch vorantreibt, Veränderungen bewirkt, sich nicht zu schnell zu begnügen, den großen Traum, den man mal hatte im Leben, den nicht vorschnell beerdigen, vielleicht verändern, modifizieren, aber nicht beerdigen, dranbleiben. Und ich habe mich gefragt, könnte es nicht auch sein, dass es auch Josefs große Träume waren, die ihn am Leben gehalten haben, als er in die Grube geworfen wurde, als man ihn verschleppte, als er unschuldig angeklagt wurde, als er im Gefängnis saß? Da verliert manch einer schnell den Mut, aber Josef hatte seinen Traum. Aber auf uns bezogen, was wären denn solche großen Träume? Vielleicht abseits von dem, was sich jeder persönlich so wünscht, im Blick auf den Beruf zum Beispiel oder auf Partner oder auf Urlaubswünsche, die noch offen stehen. Was könnten denn solche großen Träume sein? Mir fiel natürlich erstmal Martin Luther King ein. Der hatte einen großen Traum gehabt. Ein Traum von einem Amerika, in dem schwarze und weiße Menschen friedlich und gleichberechtigt miteinander leben. Dieser Traum hatte seine Wurzeln im christlichen Glauben, in den Bildern der Bibel von einem gerechten Miteinander. Und dieser Traum, der hat Martin Luther King vorangetrieben, trotz aller Widerstände, auch wenn er selbst die Verwirklichung des Traums nicht miterlebt hat. Und dann die Frage, wovon träumt Gott eigentlich? Träumt Gott überhaupt? Und wenn ja, wovon träumt er? Ich habe mit Annette vor diesem Gottesdienst telefoniert und habe sie das gefragt, wovon träumt Gott? Und sie sagte spontan, er träumt von uns. Ja, dachte ich, ist eigentlich ein guter Gedanke. Gott träumt von uns. Aber was er dabei wohl träumt? Wir gehen einen Schritt weiter. Die nächste Station heißt tief fallen. Für den wohlbehüteten Josef muss es geradezu ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, von seinen eigenen Brüdern in eine Grube geworfen zu werden und schließlich dann noch an Ausländer verkauft zu werden. Wie ist das eigentlich, wenn Träume platzen, wenn sich Pläne im Nichts auflösen, wenn nichts mehr geht?
Diese eine Sache. Wenn diese eine Sache passiert ist, die gestorbene Hoffnung, der zerbrochene Traum, die schockierende Lüge, der vereiste Kontakt, die Unversöhnlichkeit, die Untreue, die Trennung, das viele verlorene Herzblut, die chronische Krankheit. Wenn diese eine Sache passiert ist, der neue Krieg, der unaussprechliche Verlust, das stille Meer an ungetrockneten Tränen, der grausame Unfall, das letzte Mal zu viele Medikamente, das einmal zu oft missbrauchte Vertrauen und diese eine tiefe, verletzte Liebe. Wenn diese eine Sache passiert ist, dann ist es, als wäre da plötzlich eine Scheibe, die das Innen vom Außen trennt, als senkte sich ein Vorhang, der das Leben in ein Gestern und kein Morgen teilt, als würde der Zeiger der Zeit einfrieren. Wenn der Postbote dann immer noch wie gewohnt die Treppe raufspringt und der Briefkasten klappert, wenn das Telefon immer noch klingelt, als gäbe es noch irgendetwas Wichtiges, wenn die Milch für den Pudding immer noch überkocht, obwohl doch keiner mehr was runterkriegt. Wenn die Dinge des Alltags einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Wenn sie kein Schwarz tragen und sich auch nicht anstandshalber wenigstens ein bisschen zurückziehen. Wenn sich die Welt einfach so weiterdreht, dann, ja was? Dann glaube ich, gerade dann brauchen diese und all die anderen Dramen, die hier zwischen den Zeilen verweilen, so ohne ein Wort, einen eigenen Ort, einen Rahmen, eigenen Namen.
Die biblische Geschichte erzählt nichts von Josefs Gefühlen in dem Moment, wo er von seinen Brüdern in die Grube gestoßen wird. Nichts von den Ängsten, die er hatte, als er in ein fremdes Land verschleppt wurde als 17-Jähriger. Wir können es uns nur ausmalen. Das Schicksal, die eigene Heimat verlassen zu müssen, heimatlos zu werden, das teilen bis heute viele Menschen. Was macht das mit ihnen? Und was träumen traumatisierte Menschen? Nur noch Albträume? Oder bleiben da auch noch Zukunfts- und Hoffnungsträume? Was träumen Menschen mit schweren Krankheiten, mit Depressionen? Was träumen Menschen mit der Aussicht auf den nahen Tod? Ich weiß es nicht. Und es ist zu leicht zu sagen, Krisen gehören dazu, wir können ja daraus lernen und dann geht alles schon weiter. Ich glaube, dass die Erfahrungen und die Geschichten dazu nur persönlich sein können. Und wenn einer am Ende erzählen kann, dass er aus einer Lebenskrise gelernt hat, dann ist das gut und vielleicht auch für manch anderen eine Ermutigung. Aber es lässt sich auch nicht verallgemeinern.
Nach der langen, dunklen Zeit auf der Ersatzbank des Lebens, die mich zum Zuschauen verbannt hat, bin ich dem normalen Leben und allem, was pulsiert, völlig entwöhnt. Und nun ist es, als stolperte ich hinein in eine Welt, in der ich noch nie vorher gegangen bin. Als hätte ich mein Narnia entdeckt. neues Leben. Licht leuchtet nach langen, dunklen Nächten eben heller als sonst. Das ist wirklich was wert, denke ich, und höre von irgendwoher ein Lied, das nach neuer Zuversicht klingt und sich wie eine warme Decke um mein Herz legt. Ich habe in diesem Jahr so viele Hoffnung auf einmal loslassen und wieder neue begraben müssen, wie noch nie zuvor. Aber vielleicht geht's bei der Hoffnung auch gar nicht so sehr darum, dass sie eintritt, worauf man hofft. Vielleicht ist es viel entscheidender, dass man die Augen offen hält, um sie wiederzufinden, um weitergehen zu können, um sich nicht überrollen zu lassen von düsteren Zeiten. Manche Hoffnung geht nicht auf. Und manche ist auch ganz falsch und es ist besser, sie stirbt schnell. Aber irgendwie kommt sie dann woanders wieder um die Ecke und nimmt einen an die Hand bis zur nächsten Etappe. Und ich stelle fest, da ist diese Kraft, die es einem gar nicht so leicht macht, aufzugeben. Das Licht im Dunkeln. Und ich staune.
Josefs Geschichte steht unter einem guten Stern. Selbst im fremden Land mit anderer Sprache und anderer Kultur findet er sich zurecht. Und mehr noch, er hat Erfolg mit dem, was er macht. Er hat ein gutes Händchen für die Dinge des Alltags und offensichtlich auch für den Umgang mit Menschen. Der biblische Erzähler schreibt dazu, der Herr war mit Josef. Erfolg ist nie nur eigenes Vermächtnis. Es gehört immer auch Glück oder auch Segen, wie es die Bibel nennen würde, dazu. Wenn etwas gelingt, dann hat sich immer auch etwas gefügt. Dann waren meist auch andere daran beteiligt, andere Menschen und Gott. Für mich gehört das zu den ganz besonderen Momenten, im Rückblick auf eine gelungene Sache sagen zu können, das war gut, es ist gelungen. Es ist gelungen, weil ich mich mit meinen Fähigkeiten eingesetzt habe. Es ist auch gelungen, weil wir als Team gut zusammengearbeitet haben. Und es ist gelungen, weil dieses Momentum da war. Das, was wir Menschen selber nie in der Hand haben, was Gott nur schenken kann. Seine Gnade, sein Segen. Josef hat sich im Lauf der Geschichte verändert. Der anfangs verwöhnte und hochnäsige junge Mann ist gezeichnet vom Leben, von der Verschleppung bis hin zur Gefängniserfahrung. Aber im Laufe der Jahre ist sein Herz weiter geworden. Die familiären Verletzungen, die ihm zugefügt wurden, die er natürlich selber auch zugefügt hat, haben ihn am Ende nicht bitter oder rechthaberisch werden lassen. Er freut sich über das Wiedersehen mit seinen Brüdern am Ende der Geschichte und er ist bereit zur Versöhnung. Und damit schließt sich der Kreis in dieser Geschichte. Wovon träumt Gott? Wovon träumt Gott? Gott träumt vom Frieden auf Erden, ja. Gott träumt davon, dass sich Menschen, die miteinander im Streit sind, im Krieg sind, dass diese Menschen sich versöhnen. Und wir, wovon träumen wir? Als wir über dieses Thema nachgedacht haben, haben wir das gemerkt, wir Menschen, wir brauchen einen Traum, der größer ist als unser eigenes, kleines, zeitlich begrenztes Leben. Und wie schön ist es, mit Gott träumen zu können von einer Welt, in der die Liebe den Hass besiegt. Von einer Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. Von einer Welt, in der Gott jede Träne abwischen wird von ihren Augen, wo es keinen Tod und keine Trauer mehr geben wird. Kein Klagegeschrei, keinen Schmerz. So wie es der große Traum im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, verheißt. Natürlich, so ein Traum, der ist viel zu groß für uns. Ja, das stimmt. Aber wir sind eingebettet. Wir sind Teil des Traumes Gottes für diese Welt. Und wenn wir irgendwann einmal am Ende unseres Lebens sagen können, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, der Traum geht weiter, dann ist gut.
Am Ende ist die Frage in allen Unsicherheiten, woran glaube ich? Gibt es etwas Größeres als mich selbst, das meine Zukunft zusammenhält? Wird es einen guten Weg geben, auch wenn der Ausgang dieser Situation anders kommt, als ich es erhoffe? Die Antworten darauf entscheiden maßgeblich, in welchem Zustand ich schwierige Zeiten durchlebe. Ob es gelingt, die Realität zu akzeptieren und dennoch das Herz für Gutes offen zu halten, quasi clever hoffnungsstur zu sein. Denn manchmal braucht die eigene Weltsicht, der eigene Glaube eine Anpassung. Und das ist oft sehr schmerzhaft. Aber man selbst und die eigene Lebensgestaltung können danach stärker und erfüllter werden, weil man mehr weiß und kann als vorher. Und weil man erlebt hat, dass es reicher macht, Gott im Dunkel zu erleben, als auf hellen Wegen zu gehen. Und darauf möchte ich mich verlassen, immer wieder und wieder.